Ja, wir lesen ja gerade das Johannesevangelium und sind jetzt im 9. Kapitel angekommen. Da ist von einem einmaligen Ereignis die Rede, was sonst nirgendwo mehr in allen Evangelien in dieser Weise berichtet wird. Und ich möchte die ersten Verse davor lesen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Also ich hatte zu Hause überlegt, ob ich euch die nächsten Verse auch noch vorlese. Es sind aber in dem Kapitel 41. Und ich dachte, nach einem langen Arbeitstag ist das vielleicht doch ein bisschen heftig. Deshalb dachte ich, ich lese euch die ersten Verse vor, auf die gehe ich jetzt ein. Und die folgenden, wo es dann um das Streitgespräch mit den Pharisäern geht, das sage ich euch dann in ein paar Sätzen sinngemäß wieder und worauf es da aus meiner Sicht ankommt. Aber ich empfehle euch mal in einer ruhigen Stunde, das mal das ganze Kapitel zu lesen. Das hat es echt in sich und macht deutlich, wer Jesus ist und wer die Menschen sind, die ihn umgeben. So wie es in einem der Psalmen heißt, die Güte Gottes und die Bosheit der Menschen. Das ist leider so. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Und deshalb ist es so, dass wir gar nicht gucken müssen, was sind die denn da, sondern wir gucken einfach, wie können wir es besser machen. Und ich hoffe, wenn ihr heute Abend hier weggeht, dann geht ihr frohgemut weg, nicht bedrückt, oh, müssen wir denn auch noch alles machen, sondern ihr geht frohgemut weg und sagt, aha, so kann ich es tun. Das wäre jedenfalls zunächst mal mein Ziel und mein Wunsch. Also warum ist das so vom Lautstärke gut zu hören? Ja. Also warum ist das so einmalig? Es ist die einzige Stelle in allen vier Evangelien, wo Jesus einen Menschen heilt, der von Geburt an krank ist. Die einzige. Und es ist, dass hier der Evangelist Johannes ganz stark die Macht und die Herrlichkeit Gottes herausstellt. Das ist so in den anderen Evangelien auch nicht. Insofern unterscheidet sich diese Heilung von den Berichten aller anderen Heilungen. Und ich werde dann noch gleich sagen, warum das so ist, warum Johannes das in dieser Weise aufgegriffen hat. Und das Dritte ist die Art und Weise, wie Jesus heilt. Also von wegen mit der Spucke und so. Da wird ja manchen anders. Es erfüllt auf jeden Fall mal nicht die Hygienestandards unserer Kliniken. Aber auch das kann man hier mal angucken. Also gehen wir mal der Reihe nach. Der Mann, von dem hier die Rede ist, war offenbar den Jüngern bekannt. Das, was erstaunlich ist, dass der Mann als solcher gar nicht kaum genannt wird. Da wird der Name nicht genannt, da wird nicht gesagt, wie alt er ist. Die anderen Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, die tun das. Besonders Lukas, der ja von Haus aus nicht nur Evangelist, sondern Arzt war. Der beschreibt die Situation und beschreibt immer wieder auch, wie sehr Jesus angerührt wird von dem Elend der Kranken. Und es heißt immer wieder, er hatte Erbarmen mit dem. Und er rührte ihn dann an. Er war manchmal bis zu Tränen gerührt über das Elend seiner Mitmenschen und hatte ihm abgeholfen. So berichten Matthäus, Markus und Lukas. Johannes hier aber gar nicht. Von dem Mann ist gar nicht die Rede. Ja? Die Jünger reden über den Blinden und auf die Frage komme ich dann nochmal, wer hat gesündigt? Und dann heißt es nicht, auch Jesus verhält sich in diesem Bericht völlig eigenartig. Im 5. Kapitel, das wir ja vor einiger Zeit hatten, wo Jesus den Gelähmten am Teich Bethesda heilt, da fragt er den Gelähmten, was kann ich für dich tun? Willst du gesund werden? Er spricht mit ihm. Hier spricht Jesus ja scheinbar, so wie jedenfalls Johannes berichtet, überhaupt nicht mit dem Kranken. Das geht einfach so über ihn hinweg. Ja? Jesus fragt nicht, willst du wieder sehen können? Kann ich das mal eben machen? Nee, das wird einfach gemacht, ratzfatz, fertig. So stellt es sich jedenfalls dar. Also Johannes durchgängig, auch bei allen anderen Heilungsberichten, berichtet immer wieder ganz stark von der Macht und Herrlichkeit Gottes. Und Matthäus, Markus und Lukas berichten ganz stark von der Barmherzigkeit Gottes. Und da haben nun ganz viele Theologen immer wieder drüber geschrieben und überlegt, ja, wer hat denn nun recht? Und manche sind über diese Frage fast gestolpert. Manche sagen dann, na ja, wenn der so schreibt und der schreibt so, was ist denn dann richtig? Vielleicht das eine, vielleicht das andere, aber vielleicht auch beides gar nicht. Was soll ich denn da glauben? Diese Frage ist mir immer und immer wieder gestellt worden. Und das Ding ist, das ist vielleicht schon mal das erste Wichtige, was ich euch heute Abend vermitteln möchte, dass es gar nicht oft so im Sinne geht, entweder oder, so denken wir Menschen und denken oft zu kurz. Gott denkt im sowohl als auch. Und so ist das auch an dieser Stelle hier, wenn Leute sagen, hier wird ja nur die Macht und Herrlichkeit Gottes dargestellt, wo bleibt denn dann die Barmherzigkeit? Dann kann man eben sagen, nee, das ist doch gar kein Gegensatz. Wenn Johannes das in dieser Weise aufgreift, dann wird eben genau darin die Macht und Herrlichkeit Gottes sichtbar in seiner Barmherzigkeit, dass er die Not des Blinden sieht und ihn heilt. Und das finden wir immer und immer wieder. Viele Leute gehen da ran, als wenn sozusagen da einer mit einem Stenoblock neben Jesus hergewetzt wäre und hätte alles wörtlich aufgeschrieben. So ist das ja nicht. Sondern der Evangelist Johannes hat um das Jahrhundert das aufgeschrieben. Das heißt, er hatte 70 Jahre Zeit, darüber nachzudenken. Und da hat er natürlich nachgedacht und dann das herausgegriffen, was für ihn wichtig war. Also wenn der eine Evangelist so schreibt und der andere so, dann hängt es einfach davon ab, was sie mit den Texten und mit dem, was sie auswählen, den Leuten vermitteln wollen. Und das findet ihr auch am Ende des Johannesevangeliums, im 20. Kapitel Ende. Da heißt es, schreibt Johannes, noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. So, und jetzt kommt's. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also da siehst du schon, der Evangelist Johannes hat eine ganz bestimmte Absicht mit dem Evangelium. Er möchte, dass die Leser und Hörer dessen, was er aufschreibt, glauben, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und deshalb hebt er immer die Macht und Herrlichkeit Gottes so deutlich hervor, mehr als alle anderen. Die setzen das auch voraus, aber sie schreiben mit einer anderen Zielsetzung. Und deshalb lasst euch gar nicht irre machen, wenn da die Evangelisten Unterschiedliches berichten. Die greifen einfach das heraus. Und wie jeder, der irgendwas miterlebt hat, wird anderes davon berichten. Ne? Wenn wir von diesem Besinnungstag in Goslar berichten, der eine wird das sagen, der andere wird das von dem Vortrag sagen, der dritte hat das gehört und so weiter. Und noch mehr ist es ja, kann ja jeder Polizist ein Lied davon singen, wenn der eine Unfallaufnahme macht. Die Zeugen sagen ja in der Regel nicht völlig das Identische. Ne? Martin bestätigt es auch. Martin würde sich das wünschen, aber sie tun es leider nicht. Manche, weil sie wirklich unterschiedliche sehen und manche, weil sie Schlitzohren sind und sich in besserem Licht darstellen wollen. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber wie auch immer, wenn wir etwas miterleben, werden wir unterschiedliche Akzente wahrnehmen. Und so ist das bei den Evangelisten eben auch. Jesus hat gehandelt, aber sie nehmen Unterschiedliches wahr. Das gilt es immer und immer wieder mit zu bedenken. Und wer das immer noch nicht verstanden hätte, dem schreibt Johannes dann ganz als letzten Satz, ist ja nicht ganz so glorreich, ne? Die anderen drei, die berichten dann, Jesus fuhr auf in den Himmel und die Jünger freuten sich und verkündeten. Johannes bringt das dann nochmal und sein letzter Satz ist, es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Und jetzt kommt der glorreiche Satz. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Na gut, das ist doch echt eine Begeisterung. Wenn er sagt, ich weiß ja um meine Unvollkommenheit, so wie Jens vorhin auch sagte, egal ob im Lobpreis oder im Tun oder was auch immer, auch im Evangelium schreiben, ich weiß, ich werde nur einen Teil herausgreifen. Und Johannes greift eben diesen heraus. Das Zweite, was hier erstaunlich ist, dass hier berichtet wird von einem Mann, von dem die Jünger sagen, wer hat denn nun gesündigt? Das ist ja eine prickelige Frage. Ne? Wer hat gesündigt? Der Mann vor seiner Geburt oder die Eltern? Einer muss doch gesündigt haben, denn das war Glaubensgrundsatz der jüdischen Gemeinschaft damals, zur Zeit Jesu, dass alle Krankheit durch Sünde kommt. Das war einfach so festgelegt. Und nun sagen sie halt, ja, wer war es denn bei ihm? Ich will das jetzt gar nicht ins Detail gehen, da stehen einem die Haare zu Berge. Die Juden und Pharisäer und Schriftgelehrten haben wirklich heiß diskutiert, ab welchem Monat der Empfängnis ein Embryo sündigen kann. Ob ab dem 3., 4. oder 5. Monat. Das ist sowas von irre, dass man sagt, da ist doch jeder gesunde Menschenverstand ausgeschaltet. Aber das war so. Das war für die eine ganz wichtige Frage, ab wann kann ein Embryo sündigen? Und sie waren alle dann fest davon überzeugt, vor der Geburt, wann auch immer das einsetzt, aber vor der Geburt kann ein Embryo sündigen.
Aber immerhin haben sie nicht in Frage gestellt, dass es schon volles Leben ist.
Ja, das stimmt.
Das
Ja, Sabina ist ein Goldengel. Sie sieht sogar in dem größten Stuss noch was Positives. Nämlich, dass sie sagt, immerhin haben sie nicht den Embryo angezweifelt. Na gut, das sei ihnen zugute gehalten, richtig. Aber sie haben ihn weit überschätzt, dass nämlich ein Embryo, ein Mensch im Vollsinne, klar, dass der schon sündigen kann. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, das haben die gedacht. Und diesem Unsinn will Jesus einen Kontrapunkt setzen. Das ist das Ding. Er sagt, nee, ihr irrt. Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Herrlichkeit Gottes soll durch ihn sichtbar werden. Das ist das Anliegen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren immer am Rummurkeln, wo ist ein Grund für Sünde und was muss ich tun, um das zu vermeiden und. Und Jesus schaut auf das Leben und sagt, wie kann ich das Leben fördern? Riesenunterschied. Und damit legt er sich natürlich mit ihnen gewaltig an. Er stürzt diesen Glaubensgrundsatz, dass Krankheit durch Sünde und ausschließlich durch Sünde hervorgerufen wird. Das war allein schon Grund genug, ihn abzusägen. So wie letztes Mal Helga uns gezeigt hatte, wie Jesus der Retter für die Frau wird, die Ehebruch begangen hatte. Da heißt es dann am Ende, sie wollten ihn steinigen. Er entzog sich. Und so auch hier. Das Zweite, was er eben dann tat, war, diesen Blinden am Sabbat zu heilen. Das war völlig daneben aus Sicht der glaubenstreuen Pharisäer, weil sie sagten, man darf einem Kranken am Sabbat nur so viel Hilfe zukommen lassen, wie sie dazu beiträgt, dass sich die Krankheit nicht verschlimmert. Etwas zu tun, was die Krankheit verbessern könnte, war schon verboten. Also bis in diese Details ging das alles hinein. Und da sagt Jesus, das hat mit dem Gebot Gottes nichts zu tun. Ich sage euch, wie das wirklich ist. Schaut auf mich. Und das war letztendlich nachher der Grund, weshalb sie ihn umbringen wollten und dann auch umgebracht haben. Und dennoch sagt Jesus, ist es so. Er bleibt dabei. Er möchte, dass die Menschen von den ganzen Bürden und Lasten, die die Pharisäer ihnen aufgeladen haben, dass sie da befreit werden. Und das hat er ja. Nur die Pharisäer sahen das anders. Da komme ich dann aber gleich nochmal drauf. Als erstes Mal ist wichtig, dass du weißt, Jesus kennt deine Not und er will dir helfen in der Art und Weise, wie du es auch verstehst und dich von ihm an die Hand nehmen lässt. Und damit komme ich zu dem dritten ungewöhnlichen Punkt, der Spucke. Ja, der Spucke. Jesus heißt es ja, spuckte auf den Boden, machte mit dem Speichel einen Teig und strich ihm den Blinden auf die Augen. Na, wir hätten vielleicht gesagt, na Prost, Mahlzeit, das war doch so nicht. Ne? Spucke, aber man muss wissen, Speichel war zur Zeit Jesu ein von den Menschen anerkanntes Heilmittel. Es wurde vielfach eingesetzt, ganz besonders bei Augenerkrankungen, aber auch bei anderen Gebrechen, Hauterkrankungen. Und die Menschen glaubten, dass im Speichel, dass es wie eine Medizin ist, dass da eine Heilkraft liegt und ganz besonders bei berühmten Leuten. Also es war nicht nur bei Jesus so, sondern auch beim römischen Kaiser. Es gab Kranke, die zum römischen Kaiser gingen, das ist historisch glaubhaft belegt, und ihn baten, seinen Speichel auch auf ihre Augen zu streichen oder auf andere erkrankte Körperteile, worüber der Kaiser gar nicht immer so erbaut war. Der hatte gar keine Lust dazu. Aber er hat es teilweise gemacht. Und so war eben auch von diesem Mann und den Menschen von Jesus her Speichel eine Medizin und eine Möglichkeit, diesen Mann von Jesus her sozusagen an die Hand zu nehmen. Er sagt ja dann, geh und wasch dich im Teich Schiloach, das heißt der Gesandte, das meint natürlich, dass Jesus es eigentlich ist, der ihn da heilt. Aber Jesus macht es immer und immer wieder anders. Bei dem einen legt er die Hand auf, bei dem anderen spricht er nur ein kraftvolles Wort. Hier macht er eben aus Speichel einen Teig. Und das ist das Erste und Wichtige. Hab keine Angst, was immer dich belastet, zu Jesus zu gehen. Was immer es ist, im körperlichen, im seelischen oder im geistigen Bereich, Jesus kennt dich, er hat dich ja schließlich geschaffen. Ihm kannst du vertrauen, er überfordert dich nicht, er holt dich da ab, wo du ihn verstehst. Das ist mal das Erste und Wichtige, vielleicht für dich heute Abend. So, und dann ist der zweite Teil, den ich jetzt nicht vorlese, die Nachbarn, die Menschen darum herum und die Pharisäer. Da heißt es, die einen konnten sich vorstellen und sahen, was da passiert war, dass nämlich der Blinde wieder sehen konnte. Und die anderen sagten, nö, dass dieser Jesus Blinde heilt, kann gar nicht sein. Das ist ein anderer Mann. Der konnte schon immer sehen. Oder das ist ein ganz ausgetüfteltes Spiel. Der Mann und Jesus haben sich abgesprochen. Er konnte natürlich sagen, haben wir ja gar nicht, ich sitze ja schon jahrelang hier. Er war ja als Bettler bekannt. Aber es kommt dann zu einer Spaltung, die einen sagen, ist so, und die anderen sagen, ist so. Und dasselbe passiert dann bei den Pharisäern. Es heißt dann, die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Sie wollten das nicht. Und sie haben alles an den Haaren herbeigezogen, um nachzuweisen, das ist alles nur dummer Humbug. Und die Begründung war, das muss dummer Humbug sein, weil Jesus ja am Sabbat geheilt hat. Und am Sabbat darf man nicht heilen. Weil Jesus gesagt hat, die Krankheit kommt nicht durch Sünde, sondern damit Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Damit hatte er das nächste Dogma angeknackst. Und das war Grund genug zu sagen, Dieser Mann handelt nicht im Namen Gottes, das kann er gar nicht, denn, Begründung wieder, dann würde er den Sabbat ja halten. Und da hängen die Pharisäer unglaublich fest dran. Wie ist es dazu gekommen? Das Gebot Gottes war ja an und für sich gut. Du sollst den Sabbat halten als Schutz für den Menschen. Nicht immer zu durcharbeiten, sondern einen Tag sollst du dir Ruhe gönnen. Das war der ursprüngliche Sinn. So, und was war jetzt das Problem der Pharisäer? Und da müssen wir echt auch bei uns immer wieder aufpassen. Sie wollten es noch besser machen, als Gott es ihnen gezeigt hat. Sie haben dieses Gebot der Sabbatruhe bis in alle Einzelheiten, in hunderte von Vorschriften reingegossen, was man am Sabbat tun durfte oder auch nicht. Und dazu gehörte eben, er hätte diesen Blinden gar nicht heilen dürfen. Nun hat Jesus die natürlich, das muss man ja ehrlicherweise sagen, auch provoziert. Und Jesus steht ja dazu auch. Natürlich wäre nichts angebrannt, wenn der Mann noch einen Tag länger blind gewesen wäre. Was wäre da so schlimm gewesen, nachdem der sowieso Jahre und Jahrzehnte lang krank war? Das ist ja dasselbe am Sabbat, der Mann mit der verkrümmten Hand. Der hatte die verkrümmte Hand schon Jahre. Was passiert, wenn eine verkrümmte Hand 24 Stunden später geheilt wird? Nix. Aber Jesus wollte ihnen damit deutlich machen, ihr liegt auf dem falschen Pfad. Ihr müsst von dieser Pingeligkeit runterkommen, sonst könnt ihr überhaupt nicht Gott die Ehre geben. Und damit legt er sich natürlich mit den Regierenden seines Volkes an. Das konnten und wollten die nicht durchgehen lassen. Und das war ihr Stolz. Schlicht und ergreifend ihr Stolz. Nun muss man ehrlicherweise, um auch zur Ehrenrettung der Pharisäer beizutragen, nicht alle waren so. Wenn das hier so steht, wir haben es ja schon gehört, es gab auch einen Nikodemus, der war nicht so. Aber viele halt eben schon. Und diese vielen haben eben das geistige und geistliche Terrain dominiert. Ja, ist so ähnlich wie heute im englischen Unterhaus. Da gibt es noch einige Vernünftige, aber die sagen mittlerweile, wir trauen uns gar nichts mehr zu sagen. Wir werden ja doch platt gemacht. Dennoch kann man nicht sagen, da laufen alles Hirnrissige rum. Aber eben ein Teil und die dominieren. Und so war es eben bei Jesus auch. Und das Problem der Pharisäer, und das ist das Zweite, worauf ich euch heute hinweisen möchte, ist, dass sie Dinge, die an sich gut sind, übertreiben. Das würden wir heute sagen in unseren Bereichen, das ist die Perfektionsfalle. Wir wollen alles perfekt machen in allen Bereichen. Und das fördert uns nicht, sondern das ruiniert unser Leben. Und so hier auch die Pharisäer. Den Sabbat im Sinne Jesu zu halten, war ja gut. Das wollte ja auch Jesus. Darum sagt er ja auch, ich werde kein Jota und Strichlein des Gesetzes auflösen. Trotzdem löst er dann manches Jota und manches Strichlein auf, was die Pharisäer da drauf gesetzt hatten. Und die Pharisäer wollten einfach Gott eine Freude machen, indem sie das noch perfekter und noch ausgetüftelter und noch machten. Aber genau das war der Fehler. Im geistlichen Leben sagt man es kurz und bündig, wen der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Also alle Tugenden rutschen irgendwann durch Übertreibung in ein Laster. Ganz einfaches Beispiel, eine Tugend ist es, großzügig und freigebig zu sein. Das ist eine Tugend. Wenn du aber immer freizügiger wirst und immer freizügiger und noch freizügiger, dann geht das irgendwann nahtlos über in Verschwendungssucht. Ja? Und so kannst du jede Tugend nehmen, wenn du die übertreibst, dann kippst du ab in das Negative. Und so war es eben auch bei den Pharisäern bedauerlicherweise passiert, dass sie es weit übertrieben hatten und dann sich so Gott nahe fühlten, dass sie nicht erkannten, als Gott selber kam, und das ist ja der Hammer, ihn wegen Gotteslästerung ans Kreuz hängten. Das muss man sich immer wieder sagen. Ich habe das schon auch in früheren Jahren immer gesagt, bin da manchmal hart angegangen worden, weil ich sagte, Leute, Jesus ist nicht am Kreuz wegen der Ehebrecherin gestorben oder wegen der Sünder, sondern wegen der frommen Elite. Ja? Also die damals Leitenden des Volkes, sie haben gesagt, er lästert Gott und deshalb muss er sterben. Und er lästerte Gott, weil er den Sabbat nicht hielt. Also das verschiebt manche Kategorien, wo wir auch gucken können, immer in unserem Leben, dass wir sagen, wir müssen es nicht übertreiben. Auch nicht mit der Tugend. Das heißt nicht, dass ich sage, misch immer so ein gutes Quantum Laster dazu. Ja. Es geht einfach darum, sich immer wieder neu von Gott leiten zu lassen, in der Weise, wie er es sagt. Und das beste Beispiel ist eben Jesus. Wir können uns immer wieder an ihn halten, immer neu um seinen Heiligen Geist bitten. Das ist die Leitlinie, nicht irgendwelche Gesetzesfrömmigkeit. Wir hatten das in der katholischen Kirche so in den 50er, 60er Jahren auch sehr ausgeprägt. Was musste man da nach den Kirchengeboten nicht alles machen? Am Freitag kein Fleisch essen, aber dafür Fisch. Es kommt ja immer zu so Kirchengeboten, das ist ja bei den Sabbatgeboten auch. Es wird ein Ding gesagt, aber gleich die Nächsten finden sofort das Hintertürchen, wie sie das umgehen. So war das ja hier auch. Ne? Mal zu fasten ist ja sinnvoll. Aber Fleisch durch Fisch zu ersetzen, habe ich nie ganz eingesehen. Zumal heute Fisch teurer ist. Gut, also halten wir uns nicht an den Geboten fest, so gut und hilfreich sie auch sein können, im Sinne der Wertediskussion, aber halten wir uns an Jesus fest. Er, so sagt er ja auch, ist das Licht und sonst niemand. Sonst ist es einfach zappenduster. So, nun kommt das, was die Eltern dieses Blindgeborenen schon befürchtet haben, dass die Juden schon beschlossen hatten, jeder, der sagt, Jesus ist der Messias, wird aus der Gemeinde ausgeschlossen. Und das war damals ganz bitter. Der wurde geächtet wie ein Aussätziger. Mit dem sprach man nicht mehr, mit dem machte man keinen Handel, mit dem hatte man nichts mehr zu tun, den guckte man nicht an. Der war einfach aus. Und genau das passiert dann mit diesem Geheilten. Man kann fast meinen, naja, wo ging es ihm besser, als er blind war oder dann sehend? Vorher war er blind, aber war in der Gemeinschaft. Jetzt sieht er die Gemeinschaft und darf nicht teilnehmen. Also bitter. Und du kannst sicher sein, wenn es zu so einer verfahrenen Situation in deinem Leben kommt, weil du zu Gott stehst, Jesus steht zu dir. Absolut. Und das tut er auch hier. Da heißt es dann hier in den letzten Versen, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten. Und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete, wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, du siehst ihn vor dir, er, der mit dir redet. Er aber sagte, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Also im 10. Kapitel, was jetzt in der nächsten Woche hier sein wird, beschreibt Jesus ja das Gleichnis vom guten Hirten, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Er selber lebt das schon, auch mit diesem Blinden. Ja. Jesus hatte gehört, dass sie ihn ausgestoßen hatten und dann sagt er nicht, oh schade, Pech gehabt, sondern er sucht ihn. Er sucht ihn im Tempelbereich, obwohl das genau die Gefahrenzone war, wo die Juden kurz zuvor ihn töten wollten. Er geht da wieder rein, weil er weiß, da ist einer, der ihn braucht. Und er findet ihn und spricht ihn an. Und dann kommt sozusagen die zweite, die innere Form der Heilung des Blinden, dass er sehen darf, wer wirklich der Messias ist. Er bleibt dran, er fragt. Und auch das ist für uns wichtig. Wir dürfen Fragen stellen. Wir dürfen Zweifel haben. Wir dürfen, wenn wir in Not kommen, all das zu Gott bringen, was uns auch hin und her wirft. Ja, das ist alles gut. Der Zweifel wird, wenn du zu Gott gehst, dich wieder zu ihm bringen. Das andere ist aber der Zweifel, der schon vor der Frage die Antwort weiß. Und die von den Pharisäern ist ja die Antwort, er kann nicht von Gott sein. Sie gucken gar nicht hin. Sie suchen nur Begründung. Wenn du das machst, dieser Zweifel ist ungesund. Wenn Gott dich anspricht, traue, glaube ihm und lass dich von ihm leiten. So ähnlich wie der ungläubige Thomas, der sagt, ich werde nicht glauben, wenn ich nicht seine Wundmale sehe und so weiter. Als er sie dann aber sieht und Jesus sie ihm zeigt, dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Und das ist auch unser Ziel, dass wir Jesus finden, oder besser vielleicht gesagt, dass wir uns von Jesus finden lassen und dass wir dann zu ihm sagen, wenn er uns gefunden hat, mein Herr und mein Gott. Lass dich wie der Blinde von Jesus heilen und lass es Jesus so tun, wie er das für richtig hält. Schreibe du ihm nicht vor, wie er es tun soll, wann er es tun soll, wie er es tun soll. Halte dich einfach an Jesus. Das Zweite, lass dich von ihm führen in dem, was du tust und in dem, was du nicht tust. Also vermeide extreme Übertreibungen. Und das Dritte, suche ihn, bis du ihn gefunden hast, und dann nimm ihn an als deinen Retter, als deinen Herrn und Gott. Und auch das Letztere kannst du auch heute Abend tun. Wenn du jetzt sagst, ja, das möchte ich Gott einfach im stillen Gebet sagen. Sei du mein Retter, mein Herr und mein Gott. Dann kannst du sitzen bleiben, aber du kannst auch aufstehen und kannst das im stillen Gebet zu ihm sagen. Herr Jesus Christus, sei du mein Retter.